Am Flughafen fällt einmal sein, was man zuhause vergessen hat. Der Pass ist es hoffentlich nicht, aber hoffentlich auch nicht ein wichtiges Medikament. Oder man reist auf Ägypten und hat einen Hustensaft mit Codein im Gepäck, was verboten ist. Was macht man in so einem Fall? Und was macht man, wenn einen einen Hitzeschlag auf einem Wüstentrip außer Gefecht setzt? Oder wenn man nach dem Tauchen Ohrenweh hat und es einfach nicht weggeht? Und was ist, wenn man von einem freilaufenden Affe gebissen worden ist? Viele Swica-Kundinnen und Kunden läuten dann der Online-Praxis Sonntag24. Die Fachleute haben für die meisten Fragen eine Antwort. Wo soll man hingehen, was sollte man machen und wer kann man fragen? Silke Schmid-Otscher, Chefärztin bei Sonntag24 und Daniel Kreienbühl, Apotheker bei Sonntag24, plaudern in der aktuellen Folge ein bisschen aus dem Nähkästchen. Herzlich willkommen bei Swica Talks.
Merci vielmals.
Danke vielmals.
Wie bereitet ihr euch selber privat auf eure Ferien vor? Macht ihr da etwas? Oder was findet ihr wichtig?
Also wenn ich jetzt innerhalb von Europa bleibe, tue ich mich ehrlich gesagt nicht megamässig vorbereiten. Aber natürlich schon, je nachdem Hitze, Kälte oder auch die Höhe, braucht dann schon gewisse Anpassungen oder wenigstens Hut- oder kleidungsmäßige Sachen. Aber megamässig nicht. Aber wenn es weiter weggeht, dann tue ich mich auch vorbereiten. Ja, in was für Klimazone gehe ich, was für Krankheiten hat es dort, brauche ich Vorbereitungen etc. Das schon. Aber Europa ja nicht.
Dann nicht so. Und bei dir, Daniel, hast du ein Ritual oder etwas? Oder wie machst du das?
Genau. Ich mache es relativ ähnlich wie Silke. Ich habe noch zwei Kinder im Primarschulalter und dort haben wir auch so ein kleines Ritual. Wir schauen immer an, was für Sprache redet man im Zielland und dann tun wir so ein paar wichtige Wörter lernen zusammen. Also ja, nein, danke und bitte. Und das Wichtigste, wo ist das WC?
So, guter Tipp. Ist eure Vorbereitung anders, als wenn ihr jetzt im Sommer oder im Herbst oder im Winter verreist? Oder macht ihr das schon auch so ein bisschen von anderen Kriterien abhängig machen?
Also eher vom Zielland und aus der Erfahrung, meine eigene und auch unsere reisenden Patienten oder Versicherten, im Sommer bleiben die eigentlich eher so in der Gefilde, die meisten. Und wenn es richtig Herbst, Winter, Frühling geht, sind es doch einige, die einfach in heißere Gegenden, Tropen wollen gehen. Und dort ist es im Prinzip ein bisschen gefährlicher insgesamt. Also insofern lohnt es sich, man kann die Sprache nicht, man kennt das Gesundheitswesen noch viel weniger. Also dort lohnt sich einfach mehr die Vorbereitung. Insofern bin ich im Frühling, Sommer und Herbst eher nervöser vor den Anrufen wie im Sommer.
Genau, ich denke, wenn man im Sommer verreist und daheim Pflanzen hat, muss man schauen, dass die gegossen werden. Aber sonst ist das Klima am Zielrand ist effektiv relevant. Und dann ist auch relevant, wer reist, wie er reist, wie lange er reist. Das sind so Fragen, die man sich anschauen muss, die relevant sind, auch hinsichtlich der Vorbereitung.
Dann hören wir mal, wie das andere so machen. Wir haben auf der Strasse herumgefragt, wie sich die Leute auf ihre Ferien vorbereiten.
Also wir fahren dieses Jahr auf Korsika mit einem Mietcamper-Van. Jetzt haben wir halt ein bisschen geschaut, so wegen Versicherungen, was könnte man so machen und so. Vor zwei Jahren war ich in Sri Lanka. Da habe ich schon geschaut, ob ich irgendwelche Impfungen habe, die ich brauche. Aber ich bin jetzt schon nicht so mega vorbereitet, muss ich ganz ehrlich sagen. So mit Medbox und weiß nicht was, bin ich nicht so gut.
Wenn ich zum Beispiel in die Berge gehe, in Asien, dann ich mache Vorbereitung für die Impfung. Aber ich vorbereite immer.
Ich gehe Ende Jahr mit der Freundin 8 Wochen auf Südamerika. Und ich habe mich dazu aber noch null vorbereitet.
Ich tue mich nicht gross organisieren. Ich schaue wirklich mehr so, was kann ich so allgemein machen. Gewisse Länder, klar, schaue ich so ein bisschen wegen der Impfungen, aber alles in allem eher weniger.
Ich tue mich sehr fest vorbereiten, Krankenhäuser etc. Ich schaue immer, was sind meine Versicherungen, was sind die Notfallnummern, falls irgendetwas wüsste sein, was brauche ich für Know-how, das ich muss haben. Zum Beispiel, wenn ich will, keine Ahnung, ein Töffchen fahren oder so, was sind, wenn ein Unfall passiert in diesem Land, was könnte ich dann weitergehen oder allgemein, welche Impfungen brauche ich, hat es aktuell irgendwelche Grippewellen gehabt oder Ähnliches, was ich muss wissen.
Also da hat es so ein bisschen beides, aber bis zur wirklich akribischen, vorbildlichen Vorbereitung. Wir haben auch das Stichwort Impfen gehört. Daniel, was muss man beim Achten, wenn es ums Impfen geht?
Bezüglich Reiseimpfungen gibt es wie so zwei Arten von Impfungen. Es gibt Basisimpfungen, die eigentlich für jeden Reisenden in ein Land empfohlen sind. Und dann gibt es sogenannte Indikationsimpfungen. Und das sind Impfungen, die nicht für jeden nötig sind, die abhängig sind von der Reiseart, von dem, wo reist. Das ist eine junge Person, ist eine Schwangere, ist eine ältere Person und eben wie man reist. Und das gibt dann so eine Nutzen-Risiko-Abschätzung machen. Macht die Indikationsimpfung, die Risikoimpfung für einen selber, macht die Sinn oder macht die keinen Sinn? Ich denke, das ist etwas, was man sich selber anschauen sollte oder mit einer Fachperson zusammen besprechen sollte.
Gibt es da vielleicht irgendwie eine Webseite, wo man so grundsätzlich mal ein bisschen nachschauen kann, wenn man irgendwo hier ist? Oder ist es besser, man geht wirklich irgendwo hin und geht fragen?
Es gibt eine super Webseite, die heisst Healthy Travel, ist auch vom BAG empfohlen, wo sehr fundiert und aktuelle Informationen bietet. Ich empfehle trotzdem noch, mit einer Fachperson zu schwätzen und das vielleicht nochmal zu reflektieren, die Informationen, die man von Healthy Travel schon können abholen.
Jetzt beim Impfen ist natürlich der Faktor Zeit ist schon auch noch wichtig, weil das ist nicht etwas, was man 4 Tage vorher machen kann, oder?
Genau, das ist etwas Wichtiges. Man sollte es wirklich, ich sage einmal, 6 bis 8 Wochen vorher machen. Weil je nachdem braucht es für eine Grundimmunisierung braucht es 2 Impfungen und die haben dann meistens einen Abstand von 4 Wochen. Darum 6 Wochen vorher, dass ich mit diesen Fragen auseinandersetze, macht sicher Sinn, dass man dann einen Impfschutz hat, wenn man abreist.
Ja. Jetzt, was ich sehr spannend finde, was gehört in eine Reiseapotheke, in eine gute Reiseapotheke, die man dann immer mitnehmen kann?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt nicht die Reiseapotheke. Die Reiseapotheke ist individuell. Wer reist, wohin man reist, der Stil, der Reisestil. Ob man jetzt ein Trekking macht oder all-inclusive ist, denke ich, braucht etwas anderes. Aber ich denke, so eine Basis-Reiseapotheke sollte sicher etwas, ein bisschen Verbandsmaterial haben, etwas zum Desinfizieren, vielleicht einen Sonnenschutz, einen Insektenschutz. Und ich empfehle immer, so Schmerzmittel mitzunehmen und etwas gegen Durchfall unterbrechen.
Wie ist es mit dem Aufbewahren von Medikamenten? Gerade wenn man jetzt in ein Land reist, wo es extrem warm ist vielleicht, man hat nicht so Möglichkeiten, um das vielleicht zu kühlen. Du hast auch vorher gesagt, natürlich so Tracking-Ferien macht oder so, dann hat man es immer im Rucksack dabei. Muss man da etwas Spezielles beachten oder ist das gar nicht so empfindlich, wie man vielleicht meint?
Doch, das ist schon zu beachten. Vor allem, wenn man in Tropen reist, wo es sehr, sehr, sehr heiß ist. Oder man macht eine Reise nach Alaska, wo es dann sehr, sehr kalt wird. Gerade Flüssigkeiten, wenn jemand zuckerkrank ist und Diabetes hat und Insulin muss mitnehmen, das darf wirklich nicht gefrieren, weil wenn es gefriert, dann ist es kaputt. Und ich empfehle effektiv, es gibt so Reiseapotheken mit Aggregat, Kühlaggregat, wo wirklich das schaut, dass die Medikamente auch Tabletten entsprechend die Temperatur haben oder eben auch die Insulinspritzen.
Die heben dann lang? Also so.
Die heben eine gewisse Zeit und dann muss man sie wieder reaktivieren, aber das ist meistens, kann man machen, im kleinen Hotel, im Hostel oder so, dass man es dort in den Kühlschrank tut.
Du hast jetzt vorhin gesagt, was in einer Reiseapotheke noch so ein bisschen reinkommen würde, oder was eben gegen Schmerzen oder gegen Durchfall, gibt es auch Sachen, wo du sagst, das würde ich jetzt lieber vor Ort kaufen und nicht mitnehmen?
Eigentlich lieber nicht. Ich bin nicht so der Fan von Sachen vor Ort kaufen, sondern wenn man einfach nicht recht weiss, wie Qualität ist, je nach Destination. Also die Sachen eigentlich mitnehmen, wo man sicher weiss, dass man es braucht, aber zum Beispiel eine Basismedikation, dass man die sicher mitnimmt. Und dann im Notfall, selbstverständlich, kann man auch vor Ort etwas kaufen, aber dann würde ich wirklich empfehlen, entsprechend in eine Apotheke oder ein Spital oder zum Arzt. Also nie etwas auf der Straße kaufen. Gerade in Drittweltländern können sonst auch Fälschungen sein und das will man dann wirklich nicht.
Gibt es dann auch Medikamente, die ein Problem machen bei der Einreise?
Ja, das gibt's effektiv und das ist für gewisse Länder doch ein Thema. Das sind zum Beispiel starke Schmerzmittel, sind zum Teil auch Psychopharmaka, wo die Einreisebedingungen, also die Einfuhrbedingungen von den Ländern doch recht restriktiv sein können. Und ich empfehle dringend, wenn man die Medikamente einnehmen muss, dass man sich im Vorfeld mit einer Fachperson unterhält oder in der Botschaft nachfragt, was Bedingungen sind, was man vielleicht muss mitführen muss, ein Zertifikat, dass man das
also das
braucht.
Kann man. Man kann etwas mitführen, wo man dann auch Medikamente, die nicht erlaubt sind, dürfte mitnehmen.
Man kann fast alles mitführen, muss aber je nach Land, nach Zielland, wirklich mit den entsprechenden Botschaften Kontakt aufnehmen und auch Einfuhrgenehmigungen dann anfordern. Also es kann relativ aufwendig sein und ist relativ komplex, darum unbedingt mit einer Fachperson das vorgehend zur Reise besprechen.
Was macht man, wenn man jetzt ein rezeptpflichtiges Medikament, das man dringend braucht, zuhause vergessen hat und man möchte es erst am Flughafen oder wenn man schon im Zielland ist, was macht man in so einem Fall?
Ich empfehle wirklich dem verschriebenen Arzt oder Ärztin, einen Funk geht, telefonieren, dass die kann vielleicht das E-Mail schreiben mit dem Rezept. In der Schweiz dürfte es wenig Probleme geben, je nachdem halt auch ins Ausland. Und dort ist es wichtig, dass man nicht den Markennamen aufschreibt, sondern den spezifischen Namen von der Substanz. Mhm. Weil Markennamen, die können zuerst unterschiedlich sein und zum Teil ähnliche Namen sind ganz unterschiedliche Produkte. Und darum ist es ganz wichtig, dass man wirklich die international Namen von der Substanz aufschreibt und dann das dort entsprechend in der Apotheke oder im Spital oder eben Arzt dann im Zielland kann go abholen.
Gut, wichtiger Punkt. Einfach.
Wir helfen auch weiter, ja. Was man sonst eigentlich kann man euch nicht, genau, was man sonst eigentlich nicht macht, wenn Rezepte von Hausärzten oder anderen Spezialisten verschrieben worden sind. Aber wenn jemand wirklich vor dem Gate steht und ihm das einfällt und ist noch im Bereich, wo er zur Apotheke am Flughafen kann gehen und das glaubhaft ist, was er uns erzählt, dann tun wir das Rezept ausstellen für die Zeit, also die kleinste Packungsgröße, die es dann braucht für die Zeit. Oder helfen auch, dass man ein Rezept ins Ausland ihm, jetzt beim E-Rezept ist ja kein Problem, das aufs Handy zu schicken. Die Frage ist, ob sie es ausdrucken können im Ausland, das weiß ich nicht. Aber wir helfen sehr weiter, so wie der Dani auch gesagt hat, dass man die Substanz per E-Mail einem Apotheker oder so schickt. Und meistens sind die in den anderen Ländern eher grosszügiger als bei uns. Also wir sind ja relativ restriktiv mit Rezept. Und in vielen Ländern ist es gar nicht so restriktiv gehandhabt, sodass, wenn die Apotheker wissen, welche Substanz und welche Dosis, dann kommt man das relativ häufig über.
Wenn es jetzt Leute gibt, die verreisen müssen, die einen Gips haben oder ein Stück mitführen, was tun die denen raten?
Dort kommt es auch ganz darauf an, warum hat er das? Ist da eine Operation vorausgegangen? Ist er immobilisiert gewesen? Gibt es andere Risikofaktoren für Thrombose? Das ist ja das, was dort eigentlich das Hauptrisiko ist, auf einem langen Flug vor allem. Lange Busreise, lange Carreise, lange Bahnreise. Und da kommt es ganz darauf an. Was ich sehr lässig finde, die IATA, das ist die Internationale Luftfahrtgesellschaft, die haben ein Dokument, wo eigentlich all so Sachen drinstehen. Wie lange muss man warten? Bei einem Gips, bei einem gespaltenen Gips, wie lange muss man warten nach einer Operation oder auch nur nach einer Kolonoskopie. Also eine Darmspiegelung sollte man 24 Stunden warten, bevor man einen längeren Flug macht, was viele auch nicht wissen. Aber für uns finde ich es mega lässig. Wir können das dort nachschauen und gibt wirklich sehr klare Vorgaben, wie man sich da verhalten sollte.
Also man kommt ja eigentlich viel Unterstützung über, aber gibt es auch Fälle, wo du jetzt würdest sagen, da würde ich jetzt von einem Flug abraten?
Ja, das gibt's. Und da gibt's etwas, wo gar nicht so selten ist, eine Mittelohrenentzündung. Eine akute Mittelohrenentzündung darf man wirklich nicht fliegen. Also da muss jemand reingeschaut haben.
Was und sich das Trommelfell.
Es wird platzen.
Oh, okay.
Es wird platzen, ja. Und das Platzen allein wäre nicht so schlimm, außer dass es sehr schmerzhaft ist. Aber es kann auch noch blutend, also ins Innenohr bluten. Und das kann dann tatsächlich zum Tinnitus, zum längerfristigen Hörverlust oder Hörbeeinträchtigung führen. Also das ist wirklich leider etwas, wo man auch nicht so selten mühend abraten vom Flug oder sagen, sie mühen jetzt wirklich vor Ort das zeigen, da muss jemand hinschauen. Wenn die Leute nicht das Titogerät haben, das ist ja unser Medizindevice, wo sich Leute selber können, den Gehörgang und das Trommelfell, wenn sie nicht viel
also Privatpersonen, also das
ja,
hat man heute
genau,
so
ja, also das haben mehrere Tausend von unseren Versicherten haben das. Okay. Nehmen jetzt auch mit auf Reise, das hat das Reise-Etui, wo mega ist. Und die können das dann so machen, dass wir den Film könnt auf der Plattform anschauen und unser Arzt dann kann sagen, doch mit dem können sie jetzt fliegen oder nicht. Mhm. Was sehr tricky ist, sind die Gehörgangsentzündungen, wo es häufig, wenn man viel im Wasser ist, also man muss gar nicht unbedingt jetzt Tiefsee tauchen, aber viel unter Wasser und im Wasser, Kind oder Erwachsene, kann das eben leicht kommen, so Gehörgangsentzündung. Und es ist manchmal gar nicht einfach, so eine äußere Gehörgangsentzündung, wo eigentlich kein Problem wäre, von einer Mittelohrenentzündung, wo es grosses Problem ist, zu unterscheiden. Also ja. Dort müssen wir manchmal dann auch wirklich vor Ort nochmal zum Arzt schicken. Und obwohl jetzt eine Mittelohrenentzündung man das nicht so dramatisch findet, aber zum Fliegen ist es dramatisch.
Ja, ist auch noch blöd, wenn man es im Ausland dann überkommt und will heimfliegen.
Ja, eben.
Das
ist ja dann meistens so, oder? Man geht dann ins Wasser und dann viel.
Wie siehst du bei den Schwangeren? Wie tust du es dort beurteilen?
Ja, ich wäre eher vorsichtig. Also jede Fluggesellschaft hat eigene Vorgaben, bis zu welchem Schwangerschaftsmonat sie die Schwangere mitnehmen. Ich wäre auch dort vorsichtig. Ich meine, wenn die ganze Schwangerschaft völlig unbedenklich ist und man ist noch in dem Range drin, ja, wenn vorher schon Komplikationen oder Sachen gewesen wären, wäre ich auch dort eher vorsichtig. Weil ich denke, man muss sich immer überlegen, was ist im schlimmsten Fall, oder? Sowohl im Flüger als auch im Zielland. Was würde ich machen, wenn der schlimmste Fall eintritt? Kann ich dort ins Spital? Kann ich im Flüger gebären? Also, gibt's ja. Sicher nicht unbedingt zu empfehlen, kann aber funktionieren. Aber ich glaube, die Aufregung, und das sollte man sich lieber nicht antun. Also eher vorsichtig.
Schwangere gehören ja eben zu den Reiserisikogruppen. Drum und auch Senioren oder immungeschwächte Menschen oder Menschen mit chronischen Erkrankungen oder auch Familien mit Kleinkind sind auch eine Reiserisikogruppe. Auf was müssen die besonders achten, wenn sie reisen gehen, wenn man zu so einer Risikogruppe gehört?
Also, dass man das Risiko, wo man eben vielleicht kann voraussehen kann, der schlimmste Fall, sich überlegt, wie würde ich der handeln in dem Land oder in dieser Situation. Wenn ich das weiss, wenn ich von dort bin, mich dort auskenne, weiss, in welches Spital, was, dann kann das gut gehen. Wenn ich noch nie in dem Land war, bin, die Sprache nicht spreche, mich nicht auskenne, macht es alles einfach wahnsinnig viel schwieriger.
Ja.
Bei chronischen Krankheiten gibt es Krankheiten, wo eine Medikamenteneinnahme relativ strikt muss nach gewissen Stunden erfolgen und wo jetzt zum Beispiel ein Durchfall oder ein Brechdurchfall das total durcheinander bringt, das sollte man sich, finde ich, vorher überlegen, weil man kommt dann wegen so einem bisschen Brechdurchfall einfach relativ schnell in größere Probleme. Also es gibt da einfach auch mit dem Hausarzt am besten oder dem Apotheker wirklich zu schauen, was für Medikament nehme ich denn, kenne ich mich aus in dem Zielland. Bei kleinen Kindern ist einfach sehr schnell, die sind mit Hitze und Austrocknen und zu wenig trinken und etwas essen noch viel heikler. Auch dort lohnt sich sehr, sich das zu überlegen. Ist das Gesundheitswesen so, dass ich dort gerne in ein Spital würde gehen? Weil im Notfall muss ich das machen.
Ja, also aber eigentlich einfach den Ernstfall durchdenken in seinem eigenen Fall, was alles könnte sein. Wie Sie, die in der Umfrage vorher gesagt hat, dass Sie mal schaut, wo ist das nächste Spital, wo wäre was, ist ja sehr gut vorbereitet gewesen, die letzte Dame.
Ja, mega gut, genau. Und Sprache ist halt schon, also kann ich mich da irgendwie ausdrücken?
Ja. Das wären dann für euch so die wichtigsten Wörter,
ganz genau,
die ihr noch ein bisschen
verlängern könnt. Ja, wie es ein bisschen differenzierter würde wahrscheinlich.
Ja, ganz genau. Was sind so die meisten Fälle, die in den Ferien passieren, wo ihr so an mein Telefon bekommt? Sind das so Hautausschläge, Sonnenbrände? Oder sind das wirklich so?
Also Hautsachen sind sehr viel, dann eben die Magen-Darm-Sachen sind natürlich sehr viel. Kontakt mit Tieren. Das kann von Schlangen, Affen, Hunden, Kamel, weiss
nicht
was.
Also dann Biss, sind. Oder?
Bissquetschige, so das Tier kann einmal ausschlagen. Ja. So Sachen, Unfälle im Ausland, passiert schon auch mit Velo, mit allem mit Töffli, mit Auto, ja. Ja, ich würde sagen, das sind so die Hitzschlag. Also Haut ist ja immer Sonnenbrand. Der Hitzschlag tut man dann nicht so mitdenken, aber der ist sehr gefährlich. Und bei den Tieren sind natürlich auch die Qualle, also an Land und im Wasser kann man mit Tieren Begegnungen haben.
Ja. Hitzeschlag, hast du jetzt vorhin gesagt. Was ist denn dort, wie bemerkt man den, dass man weiss, oh, das ist ein Hitzeschlag, ich müsste reagieren, und was macht man dann?
Also der Hitzeschlag ist ja eigentlich eine Art Austrocknung vom Hirn oder zu starke Erhitzung vom Hirn. Und das Hirn sendet dann, oder funktioniert nicht mehr richtig, also die Betriebstemperatur vom Hirn ist dann überschritten. Und dann sendet das Hirn so Sachen, macht einem schwindlig, übel, Kreislaufproblem. Also wenn man das hat, das kann man auch mal her, wenn man sonst länger in der Sonne war, aber wenn das nicht weggeht, wenn man sich in Schatten begibt und ich liege etwas Kühles, wobei das Kühlen muss jetzt nicht eiskalt sein, sondern einfach ein kühleres Getränk zu sich nimmt, sich ein bisschen kalt abwascht im Schatten. Wenn es nicht weggeht, dann spricht das eher für einen Hitzschlag. Also dass wirklich nicht nur ein bisschen einem übel oder schlecht ist, sondern dass das Hirn nie betroffen ist. Und das kann tatsächlich bis zum Tod führen. Also ein Hitzschlag ist wirklich lebensgefährlich, wenn man dann nicht reagiert.
Und was kann man dann machen?
Dann muss man im Spital rehydriert werden, also dann muss man Infusionen bekommen mit Flüssigkeit, mit Mineralien, weil die kommen dann auch sehr schnell durcheinander.
Ja,
also dann braucht es wirklich eine stationäre, das muss nicht lang sein, das kann einem dann relativ schnell auch wieder gut gehen, aber es braucht die Rehydrierung und die Mineralien, damit das System nicht komplett durcheinander geratet.
Und damit es gar nicht erst passiert, Kopfbedeckung, genug trinken, wäre das so?
Ja, und vor allem in der Mittagshitze einfach nicht. Also sich so verhalten, wie die Einheimischen sich würden verhalten und eben nicht wie die Touristen.
Ja.
Und die sind meistens über Mittag nicht so draussen und sich im Schatten aufhalten und gehen einfach am Morgen und am Abend raus. Und, ja.
Ja.
Ist halt auch auf dem Wasser ist es noch schwierig, muss ich sagen, weil auf dem Wasser ist ja häufig Wind. sodass man das nicht so merkt. Mhm. Also auf dem Wasser muss man extrem vorsichtig sein. Wirklich Kappe, Sonnenschutz vor den Augen auch ganz wichtig und das einfach nicht, nicht unterschätzen. Und auch dort vielleicht eher die Crew fragen, wo einheimisch ist, aber die schickt einem dann vielleicht eh schon runter, um sich wieder ein bisschen abkühlen.
Ja. Und du, Daniel, hörst du da andere Sachen oder was ist bei dir so der Rücklauf?
Nein, es ist relativ ähnlich. Ich denke, Durchfall ist, gerade wenn man in Asien ist, fast jede zweite Asienreisende hat irgendeine Form. Durchfall ist etwas sehr, sehr Häufiges. Und dann die Hautgeschichte, die Silke eigentlich schon erwähnt hat, ist sicher etwas, was man am häufigsten erlebt. Ja,
ja.
Genau.
Wir sind noch mal ein bisschen rumgelassen. Und zwar haben wir gefragt, ob die Leute in der Ferien auch schon mal gesundheitliche Probleme gehabt haben, was das war und wie sie selber damit umgegangen sind.
Ich habe mal irgendeine, frag mich nicht was, in Panama aufgesammelt, wo ich dann musste eine Woche lang mit irgendwie 40 Grad Fieber halb tot im Bett liegen und habe nicht gewusst, ob ich Malaria habe oder was auch immer. Ist jetzt nicht so cool gewesen. Quallen habe ich auch schon gehabt, aber ist nicht so schlimm gewesen.
Wir hatten einmal einen Unfall und dann wir sind nach einem Privathospital gegangen, ja, und alles war okay.
Ich habe nie irgendwas Schlimmes gehabt, irgendwas Gefährliches, nie ins Spital oder so.
Ich bin mehr von einer Qualle angelangt worden, da hatte ich Verbrennungen. Ich bin dann zuerst aus dem Wasser ganz normal in die Apotheke und dann habe ich gesehen, okay, jetzt ist doch stärkere Verbrennungen gewesen. Dann bin ich einfach ins Spital gegangen und dann habe ich dort so eine Salbe bekommen und eine Impfung wegen Fieber.
Einmal eine Lebensmittelvergiftung hatte, dann sind wir einfach ins Spital gegangen, nachher war es gut gewesen. Und einmal jetzt nicht medizinisches, aber das Handy ist geklaut geworden. Dann etwa 6 Stunden auf dem Polizeirevier verbracht.
Ich frage mich, ob überhaupt schon mal jemand in die Ferien gegangen ist und noch gar nichts so erlebt. Habt ihr auch selber auch schon Sachen im Ausland gehabt, die vielleicht nicht so angenehm gewesen sind? Beide?
Ja, also ich habe einmal in Korsika, ich mich gut erinnern, eine Nacht über dem WC verbracht. Ja, nach einem wunderbaren Käse, ab, wo sich dann aber nicht so wunderbar entpuppt hat im Nachhinein. Ja.
Ich bin anfällig für Sonne, ich bin ein heller Typ, oder? Ich muss dort wahnsinnig aufpassen. Und ich habe einmal in Südafrika, aber dort bin ich länger gewesen, Katzenflöhe in der Unterkunft hatte und das ist wirklich sehr unangenehm gewesen. Und weil ich die nicht kennt habe und damals noch relativ jung war, hat das ein bisschen länger gedauert, bis ich dann gewusst habe, was ich habe. Also die ganzen Beine sind verstochen gewesen, wahnsinnig juckt. Genau. Ja. Und Durchfallsache, ich glaube, das kennt jeder so ein bisschen. Also jetzt nicht dramatisch, aber das sei mir so Magen-Darm-mäßig. Ja, irgendwie also verwutscht. Und mich verwutscht es häufig noch mit den ganzen Klimaanlagen. So halsmässig. Ja, ja. Darum finde ich auch, wir haben ja vorhin von der Apotheke geredet. Ich finde, man weiß ja, für was man anfällig ist. Und das würde ich auch empfehlen, sich mal zu überlegen. Und wenn man schnell einen Husten hat oder schnell Halsweh, dann würde ich für da auch noch schnell etwas mitnehmen von zuhause. Weil dann weiß ich, auf das reagiere ich gut.
Ja.
Und muss dann gar nicht erst in eine Apotheke oder so gehen.
Ja, das stimmt. Das macht absolut Sinn. Was würdest du raten, was kann man selber vor Ort mit Hausmitteln oder eben so mit der Hausapotheke, die man dabei hat, selber behandeln und ab wann würdest du in ein Spital gehen?
Für mich unterscheidet sich eigentlich nicht von da. Also sind die gleichen Sachen. Sobald ein Zustand immer schlechter wird, obwohl man etwas macht, sobald Fieber nicht runtergeht, sobald man nicht mehr Flüssigkeiten zu sich nehmen kann, sobald Kreislauf irgendwie nicht in Schwung kommt, Schwindel etc. Aber das ist da eigentlich genau das Gleiche. Also für mich tut es sich nicht unterscheiden. Wichtig ist, dass man, wenn man dann krank ist, auch wirklich Ruhe hebt. Also die eine Passantin hat das, glaube ich, gesagt, dass sie dann einfach eine Woche im kühlen Hotelzimmer gelegen ist, was nicht so lässig ist. Aber das ist schon auch wichtig. Also man kann dann nicht weitermachen mit Fieber und so und Brechdurchfall auf einer Safari weitermachen, wenn man soll Tracking oder so etwas. Also das ist schon noch wichtig, dass man einhaltet. Und das ist manchmal nicht so einfach, wenn man etwas bucht hat. Oder man hat, ich meine, wenn man irgendwo stationär ist, ist es einfach, aber wenn man etwas bucht hat, wo würde ich weitergehen, kann das tatsächlich sein, dass man muss sagen, hey nein, also jetzt 2-3 Tage einfach Ruhe. Entweder man kann dann wieder zur Gruppe zurück oder es ist dann einfach dann fertig und die Ferie endet einfach anders, wie man es sich vorgestellt hat. Also das ist auch noch wichtig. Und manchmal ist es nicht so einfach, die Leute zu überzeugen, dass sie das machen müssen.
Ja. Daniel, was würdest du raten, wenn man jetzt eben auf einer Reise wirklich krank wird? Jetzt hat man vielleicht das Dengue-Fieber oder Malaria oder wirklich etwas Heftiges. Was sollte man dann machen?
Also ich würde wirklich den Sonntag 24 anrufen. Das ist, wir sind 24/7 sind wir da. Es ist immer ein Arzt, eine Ärztin am Telefon, die kompetent beraten kann. Und gerade Fieber ist in der Truppe schon etwas, was man nicht unterschätzt. Du hast ständig gesagt, Malaria. Es gibt andere, Chikungunya, so Tropenkrankheiten, die häufig mit Fieber einhergehen. Und darum würde ich wirklich anrufen und sich beraten lassen. Und dann entsprechend dieser Triage sich verhalten.
Aber dann kann es ja eben vieles sein. Man hat jetzt zum Beispiel in der Truppe, man hat höchst Fieber, man weiß nicht, was es ist. Es könnte ja, wie jetzt über die Distanz am Telefon, wie genau wird mir jetzt da geholfen?
Also ich denke, das ist wirklich die ärztliche Kompetenz, die dann aufgrund von der Symptomatik kann abschätzen kann, wie gravierend etwas ist und weiter kann triagieren und dann entsprechend also kann sagen, ja, jetzt müssen Sie wirklich ins Spital gehen, weil dass man weiter muss untersuchen und dass man sich auch begleiten kann.
Ja. Ist ja häufig der Verlauf auch, der wichtig ist, oder Zusatzsymptom, oder? Ist das jetzt, hat man eine Bronchitis und die hat Fieber, oder hat man irgendwelche Harnwegssymptome und Fieber, oder hat man eigentlich gar nichts, oder so unspezifische Sachen, und hat keine Prophylaxe gemacht, und das Land ist bekannt für irgendwelche Infektionskrankheiten, tropische, wobei in den Ländern dann die Spitäler oder die Ärzte sich viel besser mit den Tropenkrankheiten eigentlich auskennen wie mir, weil die haben das ja ständig. Mhm. Also eigentlich ist es keine schlechte Empfehlung, gerade bei Verdacht auf Tropenkrankheiten, dort in die Gesundheitsversorgung zu gehen, weil für die ist das tägliches Brot und für uns eben nicht.
Ja. Eben in gewissen Ländern und Regionen muss man ja auch ein bisschen schauen, jetzt, wir haben es auch vorher von diesen Durchfallerkrankungen aufs Wasser, dass man zum Beispiel Salat, der gewaschen ist, vielleicht kein Salat isst oder keine Eiswürfel im Getränk, dass man dort konsequent ist, Essen vom Strassenstand. Früchte schälen und nicht einfach waschen. So grundsätzlich bei dieser Thematik, was würdet ihr da so, sonst noch so empfehlen?
Oder also wirklich strikt sein. Und bei Kindern ist das manchmal nicht so einfach.
Genau, und bei den wunderbaren Fruchtsäften auch, oder? Ja. Also in diesen Destinationen. Aber halt die Hygiene, Nahrungsmittelhygienemaßnahmen, halt, wenn es irgendwie geht. Eben kaltes Buffet ist das so der Klassiker. Und der Fruchtsaft wirklich halt einhalten.
Also Fruchtsaft, ja. Aber Fruchtsaft sind ja dann in meiner Wohnung geschälte Früchte, die so saft werden. Oder wo ist dort bei Fruchtsaft? Ja, oder das gemischt mit Wasser? Oder was wäre dort das Problem?
Genau, aber und das kann natürlich auch verunreinigt sein. Ich sage jetzt, dann entsprechend Typhus gehen. Das ist jetzt ein schlimmer Fall, es kann aber auch sonst einfach eine Durchfallerkrankung dann voll sein.
Genau. Ich würde auch nicht unbedingt glauben, wenn mir jemand sagt, die Eiswürfel sind von gutem Wasser. Also ich würde das nur, wenn ich es sehe. Ja, oder?
Das
also,
aufmachen, oder?
Also, genau, ich werde das sehen. Weil die Leute die wollen ja freundlich sein und häufig sagen die ja und so. Und merken nicht, was eigentlich der Hintergrund ist. Und sie würden es vielleicht auch vertragen, weil sie sind vielleicht ihre Flora gewöhnt, oder? Aber mir nicht. Ja. Und insofern würde ich den Eiswürfel wirklich nur, wenn ich weiss, die sind wirklich vom Mineralwasser gemacht. Oder, ja.
Genau, ja. Wir haben vorhin noch das Stichwort Quallen oder auch Segel, Würm, Parasiten, so Sachen. Was könnt ihr da empfehlen?
Ja, also das haben wir im Moment, am Telefon. Vor allem die Quallen, die sind im Moment wirklich in verschiedenen Destinationen sehr aktiv. Die sind, wie die eine Kundin auch gesagt hat, das macht wirklich ganz schlimme Verbrennungen. Und je nachdem, wir haben letzte Woche eine Patientin mit schwersten Verbrennungen im Gesicht. Ist zwar im Spital gewesen, aber hat ihre Mami die Fotos geschickt. Und ihre Mami hat dann bei uns angerufen und gesagt, die kommt in zwei Tagen, was machen wir jetzt da? Und hat das Spital das richtig gemacht. Das Spital hat das ganz richtig gemacht, aber wir haben der Mami dann können ein Rezept schicken, damit sie die Sachen, die für die Wiederbehandlung hätte können holen. Und es ist also wahnsinnig schmerzhaft. Und also man kann vorbeugen, man kann natürlich sagen, von Tier einfach prinzipiell sich fernhalten, die man nicht kennt. Also die eigene, vielleicht wenn man sie dabei hat, nicht so, aber die fremde. Aber sonst kann man sich nicht so schützen vor den Tier.
Genau, ich glaube, also Tollwut ist ein häufiges System, Tierbiss, ich glaube einfach streunende Hunde, streicheln, zu umarmen, zu füttern, ist keine gute Idee.
Ja,
und einfach auch Affen, wenn man entsprechend jetzt irgendwie in Indonesien zum Beispiel unterwegs ist, in den Tempelanlagen, die können relativ aggressiv sein, dass man wirklich halt die nicht füttert und Abstand hält. Das ist sicher eine gute Idee. Nicht jeder Hund, nicht jeder streunende Hund hat Tollwut, aber es ist jedes Mal nachher, man muss das ärztlich abklären, muss die Wunde desinfizieren. Darum macht die Fähre dann kaputt, oder? Man rennt dem noch.
Also eben die Tiere, die man sieht, wirklich ein bisschen auf Abstand, herzig, aber auf Abstand. Die, die man nicht sieht, können natürlich auch ganz ärgerlich sein, wie die, wo ich erzählt habe, Katzenflöhe, genau. Bettwanzen, andere Sachen, Krätze. Also ja, das merkt man dann erst auf der Haut eventuell und ja, muss es dann halt behandeln.
Dann läutet man dann eben an.
Ja, genau.
Wie ist es so mit Würmern und Parasiten? Wo kommen die her?
Ah ja, die könnte auch mal sein, die haben wir jetzt nicht so. Also Würmer haben wir wirklich nicht so oft. Und Würm ist etwas, wo man dann häufig auch erst im Anschluss an die Krankheit oder wenn man sehr lange wegbleibt, bemerkt, weil die müssen sich erst einmal einnisten in einem und müssen dann längerfristig Symptome machen. Parasiten, ja, also eben die wir schon erwähnt haben, Krätzmilben sind im Moment auch bei uns leider, also im Moment sind sie ein bisschen eingedämmt, wenn ich das richtig gemerkt habe.
Sie besser wieder, gell,
ja. Aber die hat es im letzten Winter wirklich sehr, sehr viel auch bei uns gegeben. Aber das sind dann häufig Sachen, die man, also viele merkt man an der Haut, Sachen, die man im Magen-Darm-Trakt merkt, wie Bandwürm oder wirklich schwerwiegende Sachen, die sich in der Leber oder in der Gallengänge und so ansiedelt. Das ist dann etwas, wo man wirklich erst im Verlauf merkt und auch ein bisschen Zeit braucht, weil man meistens nicht sofort drauf kommt.
Haben Sie noch Tipps bei Kleidung oder Sonnenschutz, wenn man jetzt einerseits in die Tropen geht oder andererseits zum Beispiel in die Arktis, wo man müsste daran denken?
Also gut, der Sonnenschutz ist in der Tropen sicher ist sehr, sehr wichtig. Wenn es möglich ist, lange Kleider, auch wegen dem Muckenstich. Nur ist das je nachdem nach klimatischen Verhältnissen dann nicht wirklich, ist ein bisschen suboptimal, wenn es so heiß ist.
Aber auch natürlich Muckenspray, so Sachen natürlich
auch. Ja. Muckenspray, und zwar einer wirklich ein starker Muckenspray mit mindestens 30% Dite. Das ist sicher empfehlenswert, um sich zu schützen von diesen Moskito-Stich und einen guten Sonnenschutz auf alle Fälle.
Und helle Kleidung, nicht dunkle Kleidung, genau. Lange Ärmel, wenn möglich. Ja. In Regionen mit Moskitos aus Moskitozelt, eventuell ein beschichtetes Moskitozelt. Unter dem zu schlafen ist manchmal auch nicht so super angenehm, weil die Durchlässigkeit ist schon nicht ganz so, wie wenn man ohne Zelt, ohne das Ding schlaft. Und bei Kind am Wasser finde ich einfach die UV-Schutzkleidung perfekt, weil man da nicht ständig muss nachcremen und sich überlegen, ob man jetzt doch das Richtige auftreibt und wieder nachcremt hat. Also das finde ich ideal. Oder bei allen Schiffsreisen, dass man als Erwachsene die Sonnenschutzkleider mitnimmt. Beim Muckenschutz bin ich manchmal, weiß ich nicht, ob die Mucke sich nicht an die Touristen Mucke-Repellents gewöhnt und die dann nicht mehr so viel fest wirken. Aber ich glaube, da gibt es unterschiedliche Erfahrungen und unterschiedliche Empfehlungen, ob man das jetzt mitnehmen soll oder in einer guten Apotheke. Aber ich würde es nicht am Strassenrand kaufen, nicht am Kiosk, aber in einer guten Apotheke im Zielland vielleicht auch nicht schlecht. Die wissen manchmal auch, auf was die Moskitos oder die Stechviecher reagieren.
Ich denke, die meisten Länder, wo es ein Thema ist, haben effektiv ganz gute Mittel.
Eben,
die
absolut, ja. Also absolut. In der richtigen Geschäft, also genau. Eben nicht am Kiosk, sondern in der Apotheke.
Ja. Zwischendurch haben wir in der Schweiz relativ hochdosierte Präparate, die man wirklich mitnehmen kann, aber man muss nicht 3 Liter Muckenschutzmittel mitnehmen, das langt ein kleines Fläschchen und den Rest kann man im Zielland in aller Regel posten.
Habt ihr noch einen Geheimtipp, etwas, was ihr immer in die Ferien mitnehmt, selber?
Also eben, ich nehme irgendwie Halszeltchen mit, weil ich weiss, Flüger, Klimaanlage kann ich nicht ganz abstellen. Im Hotel meistens kann ich sie auch nicht ganz abstellen. Und ich weiss, mich trifft das dann. Also, und das muss nicht dramatisch, aber einfach ein paar Halszeltchen, wo ich eben weiss, von da, die tun mir gut. Die tue ich meistens drin. Und etwas für die Haut, eben, ich bin heller Hauttyp. Oder auch für Stich. Also ich nehme meistens eine leichte Cortisoncreme mit ein bisschen Antibiotikum mit, aber das wäre schon verschreibungspflichtig. Komme ich natürlich rüber, aber brüchtisches Rezept sonst. Aber das sind so meine 2 Highlights, wo ich mitnehme, habe jetzt aber kein kleines Kind mehr. Dann würde ich so Durchfallmittel und das, was Dani jetzt wahrscheinlich auch noch ergänzt.
Genau, also die Sachen sind sicher super Tipps. Und sonst eben Durchfallmittel, es gibt so Säckchen mit Salzlösung, wenn ein Kind Durchfall hat, wo man auflösen kann, wo man dann geben kann. Das ist sicher eine gute Idee. Ich habe etwas, einen Tipp, wenn man am Zielort ist, wenn man gerne isst, vielleicht gerne dort hinzugehen, wo die Einheimischen essen und nicht dort, wo die Gerichte schön auf irgendwelchen Fotos präsentiert werden, sondern effektiv, wo die Einheimischen auch essen. Das, wenn man gerne isst, isst man dort in aller Regel deutlich besser als an der anderen Ort.
Und auch gesünder, meinst
du? Das weiss ich nicht, aber sicher besser.
Vielleicht können wir noch mal schnell zusammenfassen, wie sich so die Feriensouvenirs, die man so, die unliebsamen, dass man eben Sättig nicht mit heimbringt. Also die wichtigsten drei Punkte. Wie kann man die präventiv verhindern?
Also ich würde sagen, von der Seite von der Impfungen, dass man schaut, was für Impfungen sind empfohlen, sich überlegt, vielleicht mit einer Fachperson zusammen bespricht, was für ein Risiko habe ich aufgrund von meinem Reisestil, wenn ich irgendwo hinreise, und dass man sich dort entsprechend dagegen impft. Das ist sicher ein wichtiger Punkt, dass man eine gute Reiseapotheke je nachdem mitnimmt, sich gut auch dort überlegt, was brauche ich, was macht Sinn, dass ich etwas dabei habe, und sich sonst auch mit dem Reisland, das ist vielleicht das Dritte, mit dem Reisland grundsätzlich auseinandersetzt, was für hygienische Verhältnisse habe ich, was für medizinische Verhältnisse sind dort, dass man sich entsprechend einstellt.
Danke vielmals. Wie wir gehört haben und viele von uns auch wissen, es gibt ganz viel, was einem in der Ferien passieren kann. Und man ist ja dann froh, wenn man entweder geimpft ist oder die richtigen Medikamente dabei hat. Oder wenn man weiss, man kann einer Online-Praxis wie Sonntag24 anrufen und man weiss, dass am anderen Ende der Leitung jemand ist, der einem nicht nur versteht, sondern auch helfen kann. Es ist wichtig, dass man sich auf die Ferien genug früh und seriös vorbereitet, also genug früh auch bei den Impfungen, dass man 6 bis 8 Wochen vorher sich mit dem Thema auseinandersetzt. Oder dass man wenigstens weiss, was zu tun ist, wenn man eben doch mal etwas vergessen hat. Hoffen wir aber, dass es nie so weit kommt. Danke fürs Zuhören und ich wünsche allen eine schöne Ferien in der Schweiz und im Ausland. Silke, Daniel, danke vielmals, dass ihr da gewesen seid, euch Zeit genommen habt und euch auch schöne Ferien.
Danke dir vielmals.